Der heutige Predigttext steht in Jesaja 62, die Verse 6 bis 12. Jerusalem, ich habe Wächter auf deine Mauern gestellt, die den Herrn Tag und Nacht an sein Versprechen erinnern sollen. Ihr Wächter, hört nicht auf zu beten, nicht einen Augenblick, gönnt euch keine Ruhe. Lasst auch Gott keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufgebaut hat und die Stadt auf der ganzen Erde bewundert wird. Der Herr hat geschworen, nie mehr werde ich zulassen, dass die Feinde euer Korn verzehren oder dass Fremde den Wein trinken, für den ihr so hart gearbeitet habt. Ihr, die ihr die Ernte einbringt, sollt auch davon leben. Und wer die Trauben liest, soll auch den Wein trinken. Dafür bürge ich, der starke Gott. Ihr werdet essen und trinken im Vorhof meines heiligen Tempels und mich dabei loben. Zieht ein durch die Tore der Stadt, zieht ein. Ebnet einen Weg für das Volk, das unterwegs ist zur Stadt. Baut eine Straße, räumt die Steine aus dem Weg. Stellt ein Feldzeichen auf, das alle Völker sehen können. Hört, was der Herr verkündet. Seine Stimme dringt bis zum Ende der Erde. Sagt den Menschen auf dem Berg Zion, euer Retter kommt. Den Lohn für seine Mühe bringt er mit. Sein Volk, das er sich erworben hat. Es geht vor ihm her. Man wird es das heilige Volk nennen und das Volk, das der Herr erlöst hat. Und du, Jerusalem, heißt dann die Begehrte und die Stadt, die nie mehr verlassen wird. Halleluja.
Wir hörten einen Text über Jerusalem. Jerusalem heißt wörtlich Stadt des Friedens. Salem Shalom steckt da drin. Und der Prophet Jesaja, da spricht ja von einem großen Friedensfest. Die Menschen werden in Sicherheit leben, kein Feind in Sicht. Wer Getreide anbaut, bearbeitet, der wird auch Ernten genießen können. Und die Menschen rühmen Gott, nicht nur Israel, sondern auch die Völker sind dort. Und sie können dann über diese Stadt nur staunen. Und wenn man ehrlich ist, dann muss man ja schlicht sagen, so dass dieses Prophetenwort hat sich so noch nicht erfüllt. Es wird immer noch um und in Jerusalem gestritten. Und seit dem Überfall der Hamas im letzten Oktober herrscht auch Krieg im Land mit Opfern auf beiden Seiten. Von diesem verheißenen Friedensbild keine Spur. Und was machen wir mit diesem Prophetenwort von Jesaja? Es gab einen anderen Prophet, im Nebenberuf auch noch Apostel, Johannes. Der wird erkennen, dass dieses Jerusalem, über das Jesaja spricht, dass das gar keine irdische Stadt ist. Er nennt es das himmlische Jerusalem. Es steht für nichts weniger als das Reich Gottes. Ja, eine Stadt, die nie mehr verlassen wird, die gibt es auf dieser Erde gar nicht, sondern das ist der Himmel. Und so sagt Johannes, ich sah das neue Jerusalem, es kam von Gott, er selbst wird dort bei den Menschen wohnen. Und das Thema der heutigen Predigt wird sein, wie ist denn das mit dem himmlischen Jerusalem, wie kommt es, wie kommt man hinein und wie kann man helfen, dass möglichst viele andere auch an diesen freudevollen Ort geraten. Die Verheißungen, die sich mit diesem neuen Jerusalem verbinden, sind ja bombastisch. Lest das gerne nochmal dann Offenbarung 21 nach. Es wird endlich Frieden sein, die Menschen werden Gottes Volk sein, der Tod wird keine Macht mehr haben, es wird auch kein Leid und kein Schmerz mehr geben. Denn das Erste ist vergangen, siehe, spricht Gott, ich mache alles neu. Das ist die Perspektive vom neuen Jerusalem. Wie kommt dieses Jerusalem, dieses Reich Gottes? Die Antwort ist, weder durch Technik noch durch Fortschritt, auch nicht per Zufall oder evolutionär, sondern durch Gott. Und das hat Jesaja damals schon gesehen. Er hat gesagt, ich zitiere das nochmal, den Lohn für seine Mühe bringt er mit, sein Volk, das er sich erworben hat. Wer ist er? Gott. Genauer gesagt, Jesus, die Mühe Gottes, das ist alles, was Jesus in seinem irdischen Leben erlitten hat, so durchgemacht hat bis hin zum Tod am Kreuz. Und auch davon spricht Jesaja schon, auch wenn er das wahrscheinlich nicht genau wusste, aber wenn ihr mal Jesaja 53 lest, da habt ihr die volle Packung drin. Und dort heißt es dann auch, weil seine Seele sich, also von diesem geheimnisvollen Gottesknecht, der sein Volk erlösen wird, heißt es, weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen, die Fülle haben, der Gerechte, der den vielen Gerechtigkeit schafft. Denn er trägt ihre Sünde. Er trägt alles, was von Gott trennt. Das Volk, das er sich erworben hat, das sind wir. Das bist du. Das bin ich. Das ist der Lohn, das Ergebnis seiner Mühe. Das finde ich wunderbar. Wie viele Menschen sehen sich nach Gott und wissen nicht, auf welchen Weg sie ihn erreichen können? Und wir wissen, Jesus ist der Weg. Wir sind sein Lohn. Durch ihn steht uns der Himmel offen. Es sind seine Mühen, was er sich abgemüht hat, nicht unser Mühen. Das ist etwas, was mich gerade auch bei vielen Trauergesprächen und Beerdigungen immer wieder total bewegt und was mir wichtig ist. Da wird ja oft aus dem Leben von Menschen erzählt, das gehört dazu. Und es ist immer so, dass einige Sachen gut gelungen sind. Und andere Sachen, die waren da nicht so gut. Und wie gut zu wissen, am Ende ist es nicht das, was ich alles erreicht haben werde. Das ist nicht die komplette Fehlerlosigkeit, nicht das, was ich geschafft habe, sondern was Jesus geschafft hat. Das ist, wenn man das vergleichen will, so ein bisschen wie bei so einer VIP-Lounge. Also VIP für alle, die noch kein Englisch haben in der Schule, very important person, sehr wichtige Person. Sehr wichtige Person, ja. Also die ganzen Promis. In die VIP-Lounge kommst du nur, wenn du selbst VIP bist. Aber die meisten sind nicht VIPs. Also ich habe es noch nicht geschafft. Weshalb ich auch noch in keinem Gebäude dieser Welt in so einer Lounge war. Was blöd ist, weil auf den Bildern, die ich mal gesehen habe, sieht das immer toll aus. Ja. Der Himmel ist der Bereich, in dem Gott zu Hause ist. Das ist very VIP. Also VIPler geht es eigentlich nicht. Und nach menschlicher Logik gibt es niemanden, der da so richtig Zugang haben könnte. Paulus, der ist ja manchmal so ein krasser Hardliner, drückt das mal so aus. Ja, er sagt, alle sind abgewichen und mangeln an Herrlichkeit, die sie haben sollten. Das ist nicht einer. Nicht mal er selber. Also wenn du kein VIP bist, weder für die VIP-Lounge im Hilton noch im Himmel qualifiziert bist, wie kommst du rein? Antwort, indem du jemanden kennst, der dich mitnimmt. So einfach ist das. Und das ist wie in diesem wunderbaren Werbeclip, den die Älteren unter uns wahrscheinlich noch kennen und die Jüngeren jetzt kennenlernen, den ich einfach total toll finde. Der Clip heißt, kennst du Sergio? Ja, das war jetzt ein bisschen Schleichwerbung, sorry. Also hier im Clip ist ja der Name eines mysteriösen Sergio. Durch ihn ist dann plötzlich die Welt von Jet Set Liga und tollem Boot und Party und Luxusflieger und alles ist plötzlich da, ja. Und so einen Namen für das Himmelreich gibt es auch. Das ist Jesus. Darum liegt im Namen Jesus das Heil. Wer seinen Namen anruft, sagt das Neue Testament, der wird gerettet werden. Ja, dann heißt es nicht, kennst du Sergio, sondern heißt, kennst du Jesus? Ja, komm, super, und dann geht die Party los. Es ist sein Verdienst, das ist seine Einladung, das ist seine Tür, das ist seine Party, die dich reinbringt. Sein Name. Und darum heißt, das steckt in dem Namen Jesus schon drin, das finde ich so verrückt. Jesus, Jeschua auf Deutsch heißt, der Herr ist Rettung. So sollte Jesus genannt werden, als er Weihnachten sozusagen geboren wurde. Nennt ihn Jesus, denn er ist Programm. In seinem Namen, in seiner Person liegt der Zugang. Und auch das hat Jesaja schon gewusst. Er sagt den Menschen, euer Retter kommt. Wir sind jetzt 2700 Jahre nach Jesaja und müssen sagen, ja, Jesaja, du hast recht gehabt. Er ist gekommen. Jetzt können wir den Leuten sagen, euer Herr ist gekommen. Wie ist es mit der Stadt des Friedens, das Neue Jerusalem? Wie kommt sie, indem Jesus uns reinbringt? Und hey, indem wir uns reinbringen lassen. Das nützt dir ja nichts, wenn du den Schlüsselnamen drauf hast, wenn du die Person kennst. Und du sagst es nicht. Ja, oder es fällt dir nicht ein, dass da eine Party ist und du könntest dabei sein. Ein VIP-Zugang, den du nicht nutzt, nützt nichts. So fast ein Zungenbrecher. Ein VIP-Zugang, den du nicht nutzt, nützt nichts. Ihr könnt das nachher üben. Damit komme ich zum letzten Punkt. Was können wir tun, damit viele den Zugang finden? Und auch das sagt Jesaja schon. Ebnet einen Weg für das Volk, das unterwegs ist. Baut eine Straße, räumt die Steine aus dem Weg. Das heißt, alle Christen sollen helfen, den Weg zu Gott freizumachen, alle Stolpersteine zu entfernen. Das ist eine unserer Hauptaufgaben als Kirche. Das ist eine unserer Hauptaufgaben als Christen, für andere Steine wegzuräumen. Auf diesem steinigen Weg. Was können solche Steine sein? Aus aktuellem Anlass für viele Menschen ist die Kirche selbst Stein des Anstoßes geworden. Tagespresse ist voll von allen möglichen Skandalen, gibt es genug. Theologisch ist es natürlich falsch, vom Bodenpersonal sozusagen auf den Chef zu schließen. Aber es ist auch irgendwie verständlich. Und darum bei all dem, was Kirche falsch gemacht hat, wahrscheinlich auch immer wieder falsch machen wird, gibt es nur eins, was man machen kann, zu gemachten Fehlern stehen und dann natürlich Dinge zu verbessern. Ein anderer Stein können inhaltliche Geschichten sein. Etwas, was mit dem christlichen Glauben zu tun hat. Ihr kennt die Fragen, wie kann Gott, wenn es ihnen gibt, Leid und Krieg in der Welt zulassen? Das ist für manche eine Frage. Wie ist das Verhältnis von Glaube und Wissenschaft? Ist der Glaube nicht widerlegt? Ist das nicht so ein Mittelalter-Ding? Und heute sind wir doch alle viel schlauer. Fragen zu haben, ist im Glauben erlaubt. Sonst gäbe es ja keine Antworten. Also von daher, unsere Aufgabe ist an dieser Stelle, Menschen mit ehrlichen Fragen dann auch Antworten zu geben. Und gegebenenfalls müsst ihr an irgendeiner Pastoren verweisen. Das ist ja auch so ein Weg. Aber ihr sollt auch fit sein und deswegen haben wir in dieser Gemeinde immer wieder auch Predigtreihen zu genau diesen Themen. Ja, harte Nüsse und wie sie alle heißen als Predigtreihe. Dann gibt es einen Stein, der könnte heute vielleicht sogar der größte Stein sein. Und der hat weder etwas mit Moral der Kirche noch mit dem Inhalt des Glaubens zu tun. Und das ist die Frage, kann man überhaupt irgendetwas über Gott wissen? Ja, das, was heute auf Schlau-Relativismus heißt, Menschen lernen heute alles zu relativieren. Ja, es gibt eigentlich keine Wahrheit mehr in der Diskussion. Es gibt nur noch Meinungen. Und Toleranz heißt, die Meinung des anderen stehen zu lassen, aber Wahrheit in dem Sinne wie, ja, es kann nur einer recht haben, das gibt es fast nicht mehr. Das gilt auch fast schon als unanständig, obwohl natürlich das immer wieder auch genau so verkauft wird. Und obwohl es am Ende des Tages natürlich eine Wahrheit gibt. Also, wenn einer sagt, mit diesem irdischen Leben ist hinterher alles aus, und der andere sagt, nee, da kommt noch was, dann können nicht beide recht haben. Ja, es gibt nur eine Realität. Also entweder aus oder anfangen von etwas Neuerem. Und es wird sich zeigen, wer recht hat. Es gibt nur, in der Realität gibt es keine zwei Wahrheiten. Es gibt nur eine Wahrheit. Aber natürlich, wenn alles relativ ist, wenn das deine Überzeugung ist, dann macht es natürlich keinen Sinn, über Wahrheitsfragen ernsthaft nachzudenken. Dann glaubt der eine an Allah, der andere an Wotan, der dritte an gar nichts. Und dann gibt es eben auch noch die Christen, die glauben an Gott und Christus. Aber wie gesagt, in Wahrheit ist natürlich nicht alles relativ. Wie kann man mit so einem Stein, der, glaube ich, den Blick von ganz vielen Menschen verstellt, wie kann man damit umgehen? Meine Erfahrung ist, das Beste, was du tun kannst, ist, indem du dann von deinen eigenen Erfahrungen mit Gott sprichst. Das und das habe ich mit ihm erlebt. So habe ich ihn kennengelernt. Die Bedeutung hat er in meinem Leben. Gegen eine Erfahrung kannst du nichts sagen. Man kann die doof finden. Man kann sagen, ja, ich erlebe es nicht so. Aber die Erfahrung hat mehr Gewicht als jedes Argument, was man sich sonst ausdenken kann. Es hat das Gewicht deines Lebens. An deiner Erfahrung hängt das Gewicht deines Lebens. Und darum kann man die Erfahrung von anderen Menschen oft gut hören. Bill Heibels hat seinen Willow-Leuten darum einmal eine Übung vorgeschlagen. Und heute schlage ich sie euch vor. Versucht mal, euren persönlichen Glaubensweg in 100 Worten zu formulieren. Für euch selbst. Kann man auch aufschreiben. Wie es mir ging, bevor ich Gott näher kennenlernte, was dann geschehen ist, was mir geholfen hat, überhaupt Gott zu vertrauen und wie wirkt sich das eigentlich aus? 100 Worte. Möglichst ehrlich, möglichst ohne Übertreibung. Und wenn du das dann tatsächlich mal jemand anders erzählst, das ist ja das eigentliche Ziel dieser Übung, dann bitte auch nicht von oben herab nach dem Motto, ich Glücklicher hab gefunden, was du Idiot erst noch suchen solltest. Ist dann auch nicht hilfreich und auch nicht liebevoll. 100 Worte sind im Deutschen vielleicht etwas knapp. Ich habe es nicht geschafft. Sagen wir 200. Also wenn ich an meine eigene Geschichte an Gott denke, dann würde ich vielleicht Folgendes sagen, das darf ich ablesen. Ich habe es mir aufgeschrieben. Ich war in meiner Jugend ein ziemlich unglücklicher Jugendlicher. Die Ehe meiner Mutter mit ihrem zweiten Mann war sowas wie die Hölle. Es herrschte eine unglaublich giftige Atmosphäre bei uns zu Hause. Und ich konnte es nur ertragen, indem ich meine Gefühle versteckt habe. Auch vor mir selbst. Und ich legte mir ein Dauerlächeln zu und floh in die Welt der Bücher. Und trotz Lächelns konnte ich ein ziemlich ungenießbarer Intellektueller sein. Denn der Frust musste ja doch irgendwo hin. Und dann traf ich auf einer christlichen Freizeit Menschen, die waren anders. Und die hatten etwas, was ich nicht hatte. Das waren Menschen, die uns jungen Leuten mit Liebe begegneten, selbst wenn sie uns mal den Kopf waschen mussten. Sowas kannte ich gar nicht. Aber ich merkte, das war Leben. Und das war gut. Und das wollte ich auch haben. Und es musste etwas mit diesem Jesus zu tun haben, an den die glaubten. Und so bat ich Gott, in mein Leben zu kommen, und ich merkte und merke, wie Gott mir seitdem hilft, alte Verletzungen hinter mir zu lassen, im guten Sinn weicher zu werden und zu einem ehrlichen Lächeln zu finden. Das waren jetzt 177 Wörter. Das ist natürlich nicht meine ganze Story mit Gott. Aber wenn der andere mehr hören will, kann er fragen. Was ist deine Story? Räumt die Steine weg, baut eine Straße, ebnet einen Weg. Die Steine werden nicht in der Stadt weggeräumt, da ist schon alles frei. Sondern draußen. Die Straße zur Stadt wird nicht drinnen gebaut, sondern draußen, damit andere den Weg finden. Damit ein letztes für heute und die nächste Woche. My Way. Das will genau das erreichen. Dass Menschen draußen einen Weg geebnet bekommen und einen Weg finden zu Gott. Und das ist dann wichtig, dass wir sie dazu einladen. Und wenn sie dich fragen, warum man im 21. Jahrhundert eigentlich noch so verrückt sein sollte, an Gott zu glauben, dann kannst du ihm oder ihr ja deine Story erzählen. Du kannst sagen, das ist my way. Was ist deiner? Vielleicht kommst du mit zu einem dieser Abenden und vielleicht wird es dann Gottes Weg mit dir. Amen.